Ein Ort, an dem Menschen für andere Menschen Freizeit gestalten können. Unter dem Motto, einfach mal machen, ohne finanzielles Risiko und mit Unterstützung bei der Entwicklung spezieller Formate für die Freizeitgestaltung. Das ist die Grundidee des dritten Ortes in Schalksmühle, ein Ort für Kultur und Begegnung, ein Förderprojekt des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich habe darüber mit Silke Scharpe gesprochen, eine Mitarbeiterin der Stadt Schalksmühle, die das Projekt entscheidend mitentwickelt hat und die es jetzt managt. Sie wird uns erzählen, wie es dazu gekommen ist, was die Hintergründe, was die Ideen sind und was man vor allem an Kultur und Begegnung jetzt in Schalksmühle unter den 8 Giebeln der ehemaligen evangelischen Kirche erleben kann. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Herzlich willkommen zum Volcast at Vittorial Powerland. Dritte Orte, Orte für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum, das ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Es gibt inzwischen über 50 Orte verteilt über das ganze Land Nordrhein-Westfalen, die an dem Projekt teilnehmen. Der Begriff dritte Orte geht zurück auf den amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg, der eben formuliert hat, dass es im Leben eines Menschen in der Regel mal mindestens 3 wichtige Orte gibt. Das ist an erster Stelle sein Zuhause, an zweiter Stelle sein Arbeitsplatz und dann gibt es eben mindestens noch einen dritten Ort, einen Ort, wo man in der Freizeit besonders gerne hingeht, um andere Menschen zu treffen, um seinem Hobby nachzugehen, um Kultur zu erleben. Und die Landesregierung kam eben auf den Gedanken, dass die Zahl solcher Orte doch immer weiter abnimmt, weil ganz häufig die Kneipe im Dorf so der traditionelle dritte Ort für viele Menschen war. Und das ist ja doch etwas, das es überall im Land gibt, dass die Kneipen immer seltener werden und andere Kulturbegegnungsorte seltener werden. Und deswegen hat man gesagt, jawohl, wir nehmen Geld in die Hand, wir fördern Orte besonderer Art, Gebäude, die leer stehen, die vielleicht eine neue Nutzung suchen. Und ein solches Beispiel gibt es eben in Schalksmühle. Was da genau dahinter steckt, welches Gebäude das ist, welche Geschichte dahinter steht und wie vor allem die Zukunft dafür aussieht, das erzählt uns jetzt Silke Scharpe, eine Mitarbeiterin der Stadt Schalksmühle, die speziell verantwortlich ist für das Projekt unter den 8 Giebeln einer ehemaligen evangelischen Kirche. Wir haben das Interview am Telefon geführt, deswegen erreichen wir nicht ganz so die perfekte Studio-Tonqualität. Und als erstes wollte ich von Frau Scharpe wissen, wo sie eigentlich herkommt und was sie antreibt, sich ein solches großes Projekt in Schalksmühle vorzunehmen. Guten Tag, Frau Scharpe und herzlich willkommen beim Volcast Powerland. Sie sind ja heute als Mitarbeiterin der Stadt Schalksmühle für Kultur und Begegnung zuständig, kommen aber von der Ausbildung her aus einem ganz anderen Bereich. Wie ist das denn gekommen? Wie sind Sie denn unter die 8 Giebel des neuen dritten Ortes gekommen?
Also seit Januar 2023 arbeite ich für die Gemeinde Schalksmühle. Ich komme ursprünglich aus einer nicht ganz anderen Richtung. Also ich habe BWL studiert, habe 2 Studienabschlüsse und eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und habe vorher in der Industrie gearbeitet und die letzten Jahre, bevor ich dann gewechselt bin, im Bereich Ausbildung. Das heißt, Projektarbeit war mir schon bekannt. Also da habe ich ganz viel so im Werkzeugkoffer mitgebracht. Natürlich auch, wie ich ein Netzwerk aufbaue und bilde, wie ich Menschen mitnehme, mitreise und begleite auf ihrem Weg, ein Ziel zu erreichen. Dann habe ich mich irgendwann entschieden, nochmal den Arbeitgeber zu wechseln, beziehungsweise zum ersten Mal zu wechseln. Bin dann zur Gemeinde Schalksmühle gegangen. Ich bin selber auch in Schalksmühle groß geworden. Deswegen ist diese Stelle und gerade dieses 8 Giebel auch viel so ein bisschen Herzensangelegenheit. Ne? Wenn das dann so das Heimatdorf ist, dann geht man da sicherlich nochmal mit einer ganz anderen Perspektive dran.
Ja, auf jeden Fall. Und sind Sie denn in dem Stadtteil groß geworden, in dem jetzt auch der dritte Ort ist oder in einem anderen Teil von Schalksmühle?
Tatsächlich komme ich von einem anderen Berg. Also Schalksmühle besteht aus einem Tal, dem Ortskern und verschiedenen Ortsteilen, also die Berge. Das heißt, wir sagen tatsächlich auch, wir kommen von einem anderen Berg. Mittlerweile nehmen sich die Berge gegenseitig aber sehr gut auf. Und ja, da sind auch ganz viele aus dem Ehrenamt, die nicht aus dem Ortsteil Mattagen kommen, sondern aus anderen Ortsteilen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil jeder das ja auch in seinem persönlichen Netzwerk dann nochmal weiterträgt.
Und das Projekt selber, kann man das mit wenigen Sätzen, also Sie haben ja schon einige Interviews jetzt gegeben, wie ich gehört habe, können Sie in wenigen Sätzen mal beschreiben, was ist der Kern des Projektes?
Also der Kern ist, dass man in diesem Ort den Bereich Kultur bündeln wollte. Kultur hat vorher ja sehr dezentral stattgefunden. Man möchte einen Anteil Bildung dabei haben und einen großen Anteil Begegnung, den wir jetzt immer weiter ausbauen, dank vieler ehrenamtlicher Helfer. Und im Prinzip ist das ein Ort, den die Gemeindeverwaltung geschaffen hat, um Menschen einen Raum zu geben, in dem sie Freizeit gestalten können mit und für andere Menschen. Das heißt, im Prinzip aktiv Freizeit, aber auch gesellschaftliches Zusammensein stärken, ausbauen, entwickeln und einfach machen.
Einfach machen ist natürlich ein wunderschönes Stichwort im Sauerland. Das hört man ja richtig gerne.
Ja.
Und Sie haben gesagt, zentral bündeln. Jetzt ist ja aber Ihre Immobilie nicht unbedingt im Stadtkern. Also trotzdem zentral.
Also es ist so, dass also das Zentrum Schalksmühle, das ist natürlich begrenzt durch die Volme auf der einen Seite und die Bahnschienen auf der anderen Seite. Das heißt, dort gab es gar nicht von den Örtlichkeiten die Chance, dort guten dritten Ort zu verankern. Mattagen ist in Schalksmühle der größte Ortsteil und ist vom Ortskern gut zu erreichen. Und dann muss man auch sehen, in Schalksmühle ist es nun mal so, egal wo man das jetzt verankert hätte, irgendwer muss sich immer auf den Weg fahren, auf den Weg machen und meistens auch tatsächlich mit dem Auto fahren.
Ah ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Man erwartet ja von einem dritten Ort, dass man ihn sehr leicht erreicht, aber der ÖPNV-Anbindung ist ja begrenzt da in Ihrer Lage. Oder sehe ich das falsch?
Also ist erschlossen, ein Bus fährt da auch, mehrere Buslinien. Was wir leider nicht haben, ist ein Fahrradweg da hoch. Jetzt ist natürlich auch die Sache, es ist halt, Schalksmühle besteht nun mal aus vielen Bergen. Da fahren jetzt nicht die meisten Fahrradfahrer gerne, alle Berge hoch. Aber es gibt auch Busverbindungen in die Richtung.
Ja, wir sind auch topografisch halt im Sauerland sozusagen. Empfinden Sie sich noch als
Genau.
Sauerland? Würden Sie sagen, das ist
Ja, auf
Sauerland
jeden
oder? Ja.
Fall. Ja, auf jeden Fall.
Welche konkreten Kulturangebote gibt es denn jetzt eigentlich da bei Ihnen?
Wir haben eine Mischung aus kommunalen Kulturangeboten und ehrenamtlichen Kulturangeboten. Das kommunale Kulturangebot für Erwachsene, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Das wurde in den Ort verpflanzt. Das hat natürlich auch die Chance gegeben, um erstmal viele Besucher in diesen Ort zu bekommen und für diesen Ort zu gewinnen. Dann haben wir im Bereich Kinderkultur ein eigenes Programm geschaffen. Kinderkultur an sich gab es auch schon immer in Schalksmühle, gibt es auch über das Achtgiebel hinaus noch Angebote. Aber es gab noch nicht analog zum Erwachsenenprogramm dieses Volumen an Kinderkultur. Das gestalte ich mit einer ehrenamtlichen Gruppe inhaltlich, weil wir auch da möchten, dass auch ja, nicht nur die Kommune mitwirken darf, sondern jeder, der an diesem Kinderkulturteam teilnehmen möchte. Und dann gibt es ehrenamtliche Angebote, die bieten mal Bilderreisen an, dann haben die mal eine Sing-mit-Aktion gemacht. Jetzt hatte zuletzt das Kinderkulturteam eine Erzählzelt-Event gemacht. Das heißt, da haben wir Fallzelte im ehemaligen Kirchenschiff, wir nennen es heute Giebelsaal, aufgebaut. Drei Stück. Da konnten die Kinder in jedem Zelt eine kleine Geschichte hören. Nach 15 Minuten hat so ein Glöckchen geläutet und dann sind die weitergezogen ins nächste Zelt und ins nächste Abenteuer. Zwischendurch haben die so ein bisschen gemeinsam gesungen und was mitgemacht, dass die Kinder auch nochmal aktiviert wurden. Dann haben wir die Theater AG einer naheliegenden Schule mit an Bord. Die Schule generell nutzt das auch gerne für eigene schulische Formate. Die VHS, die macht natürlich nicht nur Sprachkurse bei uns, sondern auch ein kleines Kulturprogramm mit Autorenlesen und einer Theatergruppe. Dann hat die Gemeinde Schalksmühle eine eigene Theaterwerkstatt, die gibt es schon 30 Jahre lang, die auch ganz glücklich in diesem neuen Ort angekommen ist. Und seit 1,5 Jahren haben wir eine Kindertheaterwerkstatt für Grundschulkinder. Die wird von einer ausgebildeten Theaterpädagogin und Schauspielerin geleitet. Das kommt sehr gut an. Das heißt, wir versuchen nicht nur von den Inhalten sehr breit gefächert zu sein, sondern wir möchten auch jedes Alter irgendwie abholen.
Und ich höre daraus, dass das Ehrenamt eine ziemlich große Rolle spielt. Also das fußt ja doch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in weiten Teilen auch auf großem ehrenamtlichem Engagement. Ist das so?
Also ich würde sagen, das hält sich die Waage. Also die Ehrenamtlichen, die nutzen immer mehr diesen Ort, so wie sie das in eigener Kraft können. Wir unterstützen da von der Gemeinde sehr gerne. Die unterstützen uns wiederum auch bei vielen Formaten. Die Kindertheaterwerkstatt, das ist tatsächlich eine Honorarkraft, weil da einfach auch viel, viel Arbeit drin steckt. Da nehmen wir auch eine ganz kleine Teilnehmergebühr, damit das auch so ein bisschen verbindlich ist. Aber wir finden das ganz, ganz wichtig, dass wir Ehrenamt so viel Raum geben, weil das nun mal auch ein Ort ist, der mitgestaltet werden soll, ne? Also das soll nicht alles so von oben, von der Kommune auferlegt werden, was jetzt die Bürgerinnen und Bürger besuchen dürfen und sollen, sondern es soll wirklich ein echter dritter Ort sein, wo man mich kontaktieren kann und sagen kann, ich möchte was ausprobieren. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Mutter, die bastelt so gern, macht jetzt schon mal ein kleines Bastelangebot, wofür man sich anmelden kann. Ja, also dieser Ort wird immer mehr als das angenommen, wahrgenommen und genutzt, was es ist, nämlich ein dritter Ort.
Ja, da haben Sie jetzt im Grunde die nächste Frage schon vorweggenommen, weil das finde ich eigentlich immer besonders spannend bei den dritten Orten, ob das mit der Begegnung auch klappt. Also dieser, das hat ja immer eine gewisse, so ein dritter Ort lebt ja im Grunde auch von einer gewissen Spontanität der Begegnung. Also gibt es Öffnungszeiten bei Ihnen, wo Leute einfach kommen können, ohne dass jetzt ganz konkret für den Tag ein Format, eine bestimmte Veranstaltung geplant ist? Gibt es sowas auch bei Ihnen?
Ja, momentan haben wir leider nur eine feste Öffnungszeit. Die Gruppe gibt es auch schon lange. Die ist, also da haben am Anfang des Projektes immer nur so 3 bis 5 Leute gesessen. Mittlerweile brauchen die den Doppelseminarraum und sind eher so 20, ja, über 20 Leute. Da wird dann in der einen Ecke gestrickt, gehäkelt, geklönt. Die bringen sich meistens Kuchen mit. Also die sind auch Sauerländer-like immer bestens selber versorgt. Dann zocken da welche Karten. Gestern saß ich noch in einer kleinen Kanasterrunde mit dabei. Dann tauschen die Bücher, tauschen sich untereinander aus. Ich habe auch schon mal erlebt, dass eine etwas vorgelesen hat, was sie besonders gerne mag, weil sie ein Buch mal vorstellen wollte. Und daraus hoffen wir, dass sich jetzt noch eine nächste Öffnungszeit ergibt, die momentan noch in Arbeit ist. Da wünschen wir uns natürlich noch mehr Öffnungszeiten. Aber das ist natürlich immer die Frage, wie man das umsetzen kann, ne? Also da sind wir natürlich auch auf Ehrenamt angewiesen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte das gerne auch übernehmen und kontinuierlich und langfristig übernehmen. Und da merken wir jetzt, das wächst aber auch. Die nächsten machen sich schon Angebote und würden gerne mal an einem weiteren Tag eine Öffnungszeit anbieten. Ich glaube, da entwickelt sich auch ein konkretes Thema, was die anfangen möchten dann mit einer Gruppe. Ja, also da wünschen wir uns alle, dass wir uns da noch steigern, natürlich.
Aber es ist ja Bewegung da, das ist ja toll. Also das klingt ja wirklich
Genau.
so ein sehr vielversprechend. Welche Räume stehen denn insgesamt eigentlich zur Verfügung? Also der große Kirchenraum, den haben Sie ja eben schon als Giebelsaal dann beschrieben. Und dann gibt es ja noch weitere Räume im Haus.
Genau, der Giebelsaal, der ist sehr, sehr groß. Da machen wir Veranstaltungen bis zu 170 Besucher. Der ist ja auch ausgestattet mit einer Bühne und Veranstaltungs- und Kinotechnik. Dann haben wir drei Seminarräume, einen großen Garten, der vor allem von der Kindertheaterwerkstatt gerne genutzt wird, weil die dann doch schon mal noch zwischendurch mehr Bewegung und Energie abbauen müssen. Im Moment nutzen wir noch ein kleines Nebengebäude. Das war früher eine Wohnung, ich glaube, von dem Hausmeister der ehemaligen Kirche. Dort nutzen wir die Räume, wenn mal eine Gruppe ausweichen muss. Da treffen sich aber auch ehrenamtliche Gruppen, die sich einfach mal zu ihrem Thema besprechen möchten und nicht unbedingt in ein Restaurant gehen möchten. Dort schreibt auch die Theater AG immer an ihrem neuen Stück. Ja, da stehen noch so ein paar Nähmaschinen. Das heißt, die kreative Gruppe, die geht da auch schon mal in den Nebenraum, um dann dort was zu nähen. Genau.
Jetzt haben Sie eben ja auch schon den Garten erwähnt. Ich erinnere mich, beim Fototermin haben wir da noch auf einer Rasenfläche gesessen und ein paar Spiele ausgepackt. Wie hat sich der
Ja.
Außenbereich denn entwickelt seither?
Der hat sich ja noch gar nicht so viel entwickelt. Also eine Gruppe, die haben sich da so ein Feld abgesteckt, wo die bei gutem Wetter Buhl spielen. Und die Kindergruppen, die nutzen das. Ansonsten sind wir ja noch in der Planung, uns zu erweitern an diesem Ort. Und da werden wir die Außenanlagen erst nach dem Umbau weiter planen, weil wir natürlich in den nächsten Bauphasen dann auch mal ja, Materialien, Baustoffe und Maschinen irgendwo auch mal abstellen müssen. Und da wir nicht jetzt den Außenbereich ertüchtigen wollen und hinterher müssen wir ihn zum zweiten Mal ertüchtigen, haben wir das auf der Zeitschiene etwas geschoben. Ich habe aber gestern noch in unserer ehrenamtlichen Gruppe gehört, dass die für dieses Jahr, für die Sommermonate mit unseren neuen Fallzelten, die wir fürs Erzählzelt angeschafft haben, gerne auch draußen im Garten mal was machen möchten.
Ja, das wird ja spannend. Da gibt es sicherlich dann auch schöne Fotomotive, wenn da so ein bisschen was an Zelten um das Haus rumsteht. Kann ich mir gut vorstellen.
Genau.
Ja, schauen wir vielleicht mal in die Geschichte des Ortes hinein. Das ist ja eben nicht immer ein Kulturzentrum gewesen. Können Sie mal die Geschichte der Immobilie kurz skizzieren?
Also die Kirche, das war eine evangelische Kirche, die wurde Ende der 60er Jahre erbaut. Eine Besonderheit ist ja bei uns, dass der Glockenturm, der steht ja separat. Der wurde nämlich erst später gebaut als die Kirche. Das war einfach Gründe, ja, eine Finanzierungsgründe gab es da, dass man den erst später bauen konnte. Die Landeskirche, die hat dann irgendwann entschieden, dadurch, dass die Kirchengemeinde kleiner wurde, dass die sich ja an eine andere Kirche in Schalksmühle mit ansiedeln soll. Das war natürlich für die Kirchengemeinde eine ganz schlimme Nachricht. Deswegen ist die Gemeinde sehr sensibel auch mit diesem Ort vorgegangen, auch den umzubauen, hat natürlich die Bürger auch beteiligt, nicht nur, weil das im Rahmen der Förderung so vorgesehen war, sondern weil das einfach ein wichtiger Schritt ist, die Menschen ja auch mitzunehmen, weil es natürlich in dem Ortsteil jetzt Menschen gibt, die einen Ort ja nicht nur als dritten Ort dazugewonnen haben, sondern die haben ja erstmal einen Ort verloren. Mittlerweile merken wir aber, dass wir immer mehr wieder Zulauf auch haben von Menschen, die vorher die Kirche besucht haben. Wir hatten aktive Mitglieder der Kirchengemeinde, die sich in das Projekt ja, eingebracht haben und die das heute aus einer ganz positiven Brille sehen. Und das finde ich ganz wertvoll, dass man das auf beiden Seiten geschafft hat, weil das natürlich vorher ein ganz anderer, sehr wertvoller Ort war.
Und gibt es denn da noch emotionale Reaktionen negativer Art? Also gibt es da noch etwas, wo Sie gegen anarbeiten müssen? Oder wo Sie, nee, gegen anarbeiten ist vielleicht der falsche Ausdruck, wo man mit umgehen muss nach wie vor. Also gerade ich denke mal so an die älteren Gemeindemitglieder, die den Aufbau der Kirche in den 60er Jahren miterlebt haben und die jetzt erleben müssen, dass sie eben nicht mehr da ist und ganz anders genutzt wird. Also ist da noch emotional bei den älteren Menschen was da, wo sie mit umgehen müssen?
Nee, also was wir merken für die älteren Leute, ist es natürlich aufgrund der eigenen Mobilität schwieriger, jetzt in Schalksmühle runter ins Dorf zu kommen, um da in die Kirche zu gehen. Das ist natürlich ziemlich schade. Was ich persönlich eher feststelle, ist, dass die so ein bisschen so in Erinnerungen schwelgen, ne? Dass die dann schon mal sagen, ja, so damals hat das so und so ausgesehen, als ich hier zur Kirche gegangen bin, oder ich höre Stimmen, die ja da zur Konfirmation gegangen sind, die dann schon mal gemeinsam so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und wir selber gucken uns auch immer schon mal Bildern zwischendurch an aus vorheriger Zeit, wo dann auch schon mal Leute was zu erzählen. Das ist durchweg positiv, ja.
Das ist natürlich prima. Und umgekehrt, also wenn jetzt junge Menschen kommen, die Kultur und Begegnung erleben wollen, jetzt ist ja heutzutage Kirche nicht mehr immer bei allen Menschen positiv besetzt. Also wie reagieren denn die Menschen, die da aus kulturellen Gründen kommen und jetzt auf einmal merken, hoppla, das ist ja eine ehemalige Kirche hier. Also gibt es da irgendwie Reaktionen oder ist das eigentlich egal, weil eine schöne Immobilie ist eine schöne Immobilie? Also wie gehen die Menschen damit um?
Also ich nehme wahr, dass die Leute das toll finden, dass man diesen Ort trotzdem noch nutzt, obwohl die Landeskirche die Räume aufgegeben hat. Dass man eine Immobilie nicht einfach verkommen lässt. Dann ist es so, das merke ich auch, wenn ich Hausbegehungen mache und das Projekt vorstelle. Wir haben ja so einen ganz tollen braunroten Backstein im Kirchenschiff. Und also spätestens da staunt jeder, fühlt sich jeder wohl. Wenn er dann da in Kombination dann noch unsere tolle Technik sieht, jetzt mittlerweile haben wir in den Giebelfenstern auch noch eine Verdunkelungsanlage, die man zufahren kann. Also eigentlich staunen die Leute, die kommen eher, was aus diesem Ort geworden ist, was wir umgesetzt haben, und das ist aber immer noch, ja, dass man immer noch das Alte erkennt, ne? Also wir erhalten da viel Zuspruch, und es ist, also Kirche an sich ist eigentlich gar nicht Thema bei jüngeren Leuten. Die finden eigentlich den Ort einfach cool und finden das toll, dass es diesen Raum gibt.
Und der Name des Ortes ist ja Acht Giebel, was sich ja auch eben auf diese schon mehrfach erwähnten Giebel im Kirchenraum bezieht.
Genau.
Ist da eigentlich der Kirchturm mitgezählt oder sind es nur die acht Giebel am Kirchenschiff?
Es sind nur die am Kirchenschiff. Der Glockenturm ist nicht mitgezählt, genau.
Ihr Logo ist ja ziemlich grafisch beeindruckend, muss ich sagen, weil es so extremst einfach ist und trotzdem sieht man sofort, was gemeint ist. Ne? Dieser ein Haken oben für den Kirchturm und dann die kleinen unten. Ist das für alle anschlussfähig? Versteht man das sofort?
Also vor allem am Anfang habe ich gemerkt, das muss man schon erklären. Also bei vielen kam auch die Frage, ob da nicht ein Giebel zu viel ist, genauso wie Sie das jetzt angesprochen haben. Und ich habe ganz oft am Anfang erklärt, also wenn man bei dem Kirchturm da einfach mal einen Strich runter macht und dann ja, zur rechten Seite weiterfährt, dann hat man ja im Prinzip die Kirche gemalt, einfach nur durch zwei Striche an diesen Giebeln. Ja, also es war schon ein bisschen erklärungsbedürftig, deswegen haben wir am Anfang vor allem in der Presse immer gesagt, Kulturort Acht Giebel. Mittlerweile können wir den Zusatz Kulturort weglassen. Also die meisten, die nehmen das als Acht Giebel wahr, weil es einfach gut bespielt ist.
Ja, hat ja dann wunderbar funktioniert. Ja,
Ja.
jetzt ist das ja ein Teil eines großen Förderprojektes, Dritte Orte. Und was war denn bei der Umsetzungsphase jetzt im Rahmen dieser vom Ministerium ja vorgenommenen Förderung eigentlich so die größte Herausforderung für Sie?
Also in den ersten beiden Förderphasen vor der Anschlussförderung haben wir natürlich die Gemeinderäume erstmal umgestaltet und renoviert, damit sie als Seminarräume genutzt werden können. Haben dann natürlich auch noch Technik angeschafft wie digitale Lerntafeln. Was eine große Herausforderung war, die Veranstaltungs- und Kinotechnik. Dadurch, dass man zwar Grundrisspläne hatte, aber jetzt gar nicht genau wusste, wo läuft denn vielleicht schon eine elektronische Leitung her, wo kann man noch Kabelkanäle verlegen. Also das war sehr herausfordernd in der Umsetzung. Da hatten wir auch hier und da mal eine Überraschung, die dann auch gelöst werden musste. Vorrangig wurde der Giebelsaal ertüchtigt und eine ja, multifunktionale Bühne eingebaut, die man in der Bühnenfläche vergrößern und verkleinern kann. Da sind dann natürlich auch Bühnentanks drin, damit man Anschlüsse hat und ein vielfältiges Programm bespielen kann. Wir haben eine große Leinwand und einen Beamer, die hängen, die man aber auch abnehmen kann. Bei uns ist ja ein wichtiger Punkt, dass man die Räumlichkeiten auch für verschiedene Gruppen ja umbauen kann, so wie man sie gerade braucht. Und in der Anschlussförderung jetzt seit letztem Jahr liegt der Fokus ja vorgegebenerweise auf inhaltliche Formate. Und das ist für uns eine gute Chance, um nochmal Inhalte zu verstetigen und auch nochmal neue Inhalte und Formate nochmal auf den Weg zu bringen, zu begleiten, damit sich dann nochmal viel Neues verfestigen kann in dem Ort.
Die Herausforderung, jetzt haben Sie vor allem baulicher Art beschrieben, was auch aus vielen anderen der dritten Orte zu hören ist. Also es sind ja alles Projekte, bei denen alte Immobilien irgendwie wieder instand gesetzt oder neu ertüchtigt werden. Und immer sind die baulichen Dinge eigentlich die größten Herausforderungen. Gab es auf der organisatorischen Seite etwas? Also Frage vor allem jetzt vor dem Hintergrund, dass ja die zweite Runde jetzt gestartet ist, also weitere dritte Orte stehen in den Startlöchern und arbeiten jetzt. Und was würden Sie denn dem Ministerium und der Projektleitung mitgeben, was Sie noch besser machen können für die Betreuung der Orte in der zweiten Runde, was auf der organisatorischen Seite, oder ist da alles schon recht gut gewesen?
Also ich persönlich hätte mir mehr Netzwerkunterstützung gewünscht, was allerdings in NRW schwierig ist, weil die dritten Orte, die liegen so weit entfernt. Also ich glaube, bis zum nächsten muss ich schon eine Stunde Autofahrt in Kauf nehmen. Das ist dann oft auch schwierig. Ansonsten muss ich sagen, wir fühlen uns ganz gut begleitet. Also wir haben Ansprechpartner durch Proloco, durch das begleitende Büro. Da kann ich mich jederzeit melden. Die unterstützen uns auch vor Ort, wenn wir das benötigen. Wir haben Kontakte zur Bezirksregierung, wenn wir jetzt nicht genau wissen, was müssen wir beim Antrag noch beachten oder was müssen wir jetzt ja, bei den Verwendungsnachweisen beachten, da hilft man uns weiter. Also unterstützt fühlen wir uns ganz gut, muss ich sagen.
Ja, das wird natürlich vor allem das Ministerium sehr freuen. Das ist ja eben auch
Ja.
ein Herzblutprojekt eigentlich. Ich habe so den Eindruck zumindest, es ist ein Herzblutprojekt aller derjenigen, die daran arbeiten, auf Ministeriumseite, auf Projektbüroseite. Die stecken da viel mehr Energie rein, als es die Arbeit eigentlich mit sich bringt. Also sie engagieren sich wirklich persönlich. Jetzt haben Sie gerade das Netzwerk angesprochen. Also was ist denn von Ihnen aus betrachtet der nächste?
Ich hatte dann mal Schmallenberg besucht, das ist aber dann auch schon 1,5 Stunden, weil das ja über das Dörfchen geht von Schanksmühle aus. Das ist landschaftlich sehr schön, aber das ist natürlich manchmal gar nicht so einfach, ne? Also wir haben natürlich auch hier Netzwerk im Bereich Kultur, auch im Märkischen Kreis, aber das fände ich irgendwie für die dritten Orte, wenn das einfacher wäre. Aber das ist einfach dadurch bedingt, dass die Orte weit auseinander liegen. Also ich bin mir sicher, wenn man jetzt in der Nähe mehrere dritte Orte hätte, dann hätte man auch ein ganz regelmäßiges Netzwerk und Austausch und Zusammenkommen. Was ich ganz gut finde, ist, dass tatsächlich Proloco auch viele Angebote macht für Treffen unterjährig.
Jetzt haben Sie ja völlig zu Recht beschrieben, die liegen weit auseinander, weil es im ländlichen Raum ist. Empfinden Sie sich denn in Schalksmühle eigentlich auch wirklich noch als ländlicher Raum oder sind Sie schon so dicht am Ballungszentrum Ruhrgebiet dran, dass es irgendwie am Übergang zwischen ländlichem Raum und städtischem Raum ist?
Nee, also wir empfinden uns wirklich als Dorfgemeinde noch. Und also ich persönlich, weil ich auch hier aufgewachsen bin, ich finde das auch total schön. Ja, also wir fühlen uns jetzt nicht als eher zum Ruhrgebiet oder so, sondern wir fühlen uns wirklich als ländlicher Raum und als Dörfchen.
Als Dörfchen im Sauerland, hatten Sie ja vorhin schon gesagt. Da
Ja.
interessiert uns vom Wollmagazin natürlich immer so ein bisschen, was ist denn das aus Ihrer Sicht eigentlich? Was ist aus Ihrer Sicht die Sauerländer Lebensart? Kann man das beschreiben?
Oh, das finde ich total schwierig. Also, meine Eltern haben immer gesagt, der Sauerländer, wenn der nebeneinander auf der Bank sitzt, dann sagt der eine, und du so, dann sagt der andere ja, der andere sagt auch ja, und das war's dann an Kommunikation. Das wurde früher immer viel gesagt, aber ich nehme uns eigentlich als schon sehr kommunikativ wahr. Ich kann gar nicht so sagen, was so typisch Sauerländer ist. Ich glaube, das, was wir eingangs so festgestellt haben, so einfach machen und ausprobieren und anpacken, das ist auch bei uns im Ehrenamt irgendwie sehr typisch. Ansonsten haben wir wirklich noch so den Flair, dass man ganz viele Menschen kennt. So, ja, ich weiß gar nicht. Was ist denn für Sie so typisch Sauerländer?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich von der Region. Also ich sage immer, dass dieses Anpacken, das einfach mal machen, das ist, denke ich, schon ein wesentlicher Punkt für Sauerländer Lebensart. Also so haben wir das zumindest hier im Schmalenberger Raum immer wieder festgestellt. Und diese Frage, was Sauerländer Lebensart ist, stellen wir ja vom Woll-Magazin ziemlich regelmäßig, weil auf unserem Cover steht außen drauf das Magazin für die Sauerländer Lebensart. Da müssen wir also irgendwie eine Antwort auf diese Frage produzieren aber oder finden, und das ist aber immer wieder eine andere. Also das kann, ich denke nicht, dass man das so ganz einfach sagen kann. Also diese Wortkargheit wird immer wieder mal angeführt, aber es ist ja eher eine Charaktereigenschaft, nicht unbedingt Lebensart. Und das ist immer sehr schwierig, mit Charaktereigenschaften zu verallgemeinern. Aber so eine gewisse Art an Sachen heranzugehen, da habe ich schon den Eindruck, dass eben das Machen und dass Eigenverantwortung übernehmen schon eine wesentliche Rolle spielt im Sauerland. Also gerade so aus den verschiedenen Interviews heraus habe ich so das Gefühl, dass das immer wieder, also jedenfalls ist es ein Thema, das uns immer begleitet hier im Woll-Magazin, dieses Anpacken.
Ja,
lassen Sie uns mal noch ein bisschen auf die Zukunft des Projektes schauen. Also jetzt läuft ja irgendwann mal die Förderung aus. Ist die Finanzierung gesichert?
Ja, also wir haben ja den großen Vorteil, dass das Achtgiebel kommunal, also eine kommunale Einrichtung ist. Dafür gibt es wir nennen es im Haushalt ein Produkt. Das heißt, es ist auch im Haushalt verankert, das Achtgiebel. Das wird auch zukünftig so sein. Es wird trotzdem zukünftig auch immer so sein, dass Ehrenamt mitmacht. Und für das Ehrenamt ist es natürlich auch eine gute Ausgangslage, weil die sich ausprobieren können, ohne jetzt ein Kostenrisiko zu haben, ne? Also das ist ganz schön in dem Projekt, dass wir wissen, wie es nach der Anschlussförderung weitergeht.
Das klingt natürlich hervorragend, ja. Und abgesehen vom Geld, was wünschen Sie sich denn vielleicht von Ministeriums- oder Projektbüro-Seite für die Zukunft noch an Unterstützung? Mal abgesehen davon, dass natürlich Geld immer hilft, aber gibt es auch organisatorisch noch Dinge, die helfen würden?
Ja, also ich stelle das fest, wenn ich jetzt so die zum Beispiel das Kinderkulturprogramm plane, irgendwann gehen einem so die Ideen aus, welchen Künstler könnte man noch ansprechen, welches Theater oder auch für den Erwachsenenbereich, was passt noch gut hinein. Da wäre es vielleicht schön, wenn man diese Daten irgendwie aus den dritten Orten sammelt als Erfahrungswerte und dann davon profitieren könnte, dass man vielleicht auch mal Künstler aufmerksam gemacht wird, die in anderen dritten Orten gut ankamen. Denn dadurch bedingt, dass wir so weit auseinander liegen, dass es dann natürlich ein Vorteil. Wir sind ja nicht in Konkurrenz zueinander, die dritten Orte. Und das fände ich ganz gut, wenn noch so inhaltlicher Austausch unterstützt werden könnte.
Da wäre ja so eine Art Künstlerplattform oder Künstlerpool denkbar, den man da schafft. Also eine Datenbank, wo alle reingeben, den und den habe ich engagiert und das war gut und das war nicht so gut oder das passt in die Raumgröße oder für die Art von Publikum. Klingt nach einer spannenden Idee. Das könnte man ja mal anregen, sowas zu entwickeln.
Ja, also das wäre toll.
Und wenn Sie jetzt auf Ihr eigenes Projekt genau schauen, also gibt es Ideen für die Weiterentwicklung, also ganz neue Formate oder irgendetwas, an was Sie denken, was Sie in Zukunft noch realisieren wollen?
Also im Moment genießen wir ein bisschen den Realbetrieb, dass der immer besser läuft. Da sind wir ja jetzt im dritten Jahr. Wir justieren immer noch nach an Prozessen und Vorgehensweisen. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr so lockere Formate haben, wo Menschen einfach zusammenkommen, verweilen, Getränk zusammennehmen, quatschen, die sich gar nicht mal unbedingt vorher kannten, sondern vielleicht auch da begegnet sind. Also ich würde mir noch mehr Begegnung wünschen in unserem Ort.
Und wenn wir jetzt mal etwas großräumiger, also über den Ort hinaus denken, was gibt denn so die ganz konkreten kulturellen Highlights, auf die Sie hinweisen könnten, um auch Menschen aus dem Umfeld herum vielleicht zu Ihnen zu locken? Was ist da in Planung?
Also eigentlich locken wir schon über die Schalksmühler Stadtgrenzen hinaus Leute an, dadurch, dass wir ja unsere Werbemaßnahmen über Schalksmühle hinaus ja verfolgen. Und wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr die erste Vernissage geplant oder ist gerade in Planung mit einem Künstlerbund aus Lüdenscheid. Das heißt, wir versuchen auch andere Orte irgendwie Menschen mit einzubinden, damit wir unsere Reichweite natürlich vergrößern. Im Moment haben wir Fotos hängen von unserem Haus- und Hoffotografen, der das ehrenamtlich macht und das Projekt begleitet von Anfang an. Der hat jetzt viel Kontakt und ja auch ein eigenes Netzwerk, sodass wir jetzt einen Kunstverein aus Halver, das ist ja auch ein Nachbarort von Schalksmühle, als nächstes ins Haus bringen. Danach folgt dann der Künstlerbund Lüdenscheid und über solche Formate gewinnen wir natürlich auch nochmal ganz andere Zielgruppen.
Wie groß ist denn insgesamt der Einzugsbereich, aus dem Zuschauer zu Ihnen kommen?
Also wir haben Zuschauer aus Lüdenscheid, Halver, Breckerfeld. Und durch die VHS, dadurch, dass die VHS ja das Volmetal bespielt, dann auch aus Kirspe und Meinerzhagen, aber das sind eher weniger Besucher.
Und wie ist die Kooperation mit anderen Kulturprojekten in Schalksmühle? Da gibt es ja auch andere Spielorte. Also ich denke zum Beispiel an diese schöne Scheune, die da irgendwo oben auf einem der Berge ist. Ich weiß schon nicht mehr genau, wie sie heißt, aber die durfte ich auch mal fotografieren.
Das Bauernhaus Wippekühl.
Gibt es da Kooperationen, Verbindungen oder wird das als Konkurrenz gesehen, was Sie tun?
Nee, gar nicht, weil das auch kommunal angesiedelt ist, aber bespielt wird von einem Verein. Also ja, da sind wir keine Konkurrenz, sondern wir beplanen das Programm mit. Das findet in den Sommermonaten statt, weil es sonst da drin auch zu kalt ist. Dann gibt es vor Ort natürlich noch andere Angebote, aber wir sehen das gar nicht so als Konkurrenzangebot, weil das dann auch für unterschiedliche Zielgruppen ist und wir möchten ja, dass ja im ländlichen Bereich viel Angebot ist, also auch andere Angebote, die jetzt nicht im Giebel stattfinden, finden wir super und werden zum Teil auch über die Homepage der Gemeinde Schalksmühle mit beworben oder aufgeführt, dass man da über einen Link auch Tickets kaufen kann, zum Beispiel.
Und abschließend betrachtet, was ist Ihnen besonders wichtig an dem Projekt?
Also was ich wichtig finde, ist, dass wir einfach mittlerweile unheimlich viele Akteure und Gruppen sind. Also die Kommune an sich, dann die Musikschule, die nutzt das Haus für Formate, die VHS, das Jugendzentrum ist dabei mit dem Kinderkino einmal im Monat. Die Schulen, die beteiligen sich, weil sie entweder das Haus selber nutzen oder aber an der Schule unser Kinderkulturprogramm mitbewerben. Wir haben ja eine große Gruppe von ehrenamtlichen Mitmachern. Ich glaube, da sind auch mittlerweile so bestimmt 25 Personen fest drin, plus noch ein paar, die hier und da mal mithelfen. Und das finde ich einfach ganz toll, dass so viele Gruppen sich ein Haus teilen und dass das auch weitestgehend unheimlich gut funktioniert.
Wir drücken dem Projekt unter den acht Giebeln ganz fest die Daumen, dass es weiterhin auch so gut klappt, so unterschiedliche Akteure hier zusammenzufassen und ihnen Raum zu geben, ihre Freizeit zu gestalten und neue Formate zu entwickeln. Vielen Dank an Frau Schaper, dass Sie heute da gewesen sind. Vielen Dank an alle Hörer, die uns heute zugehört haben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wir freuen uns sehr über einen Like und wenn Sie weitere Folgen nicht verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Mein Name ist Klaus-Peter Kappist und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Wollcast Powerland. Egal was kommt im Sauer.